Ich freue mich sehr, dass Sie heute in die Bibelstunde gekommen sind. Man hat ja fast den Eindruck, dass mit der Zeitumstellung auch die Wetterumstellung kam, oder so ist es auch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass heute schon der erste Schnee ist. Eigentlich ist Wetter, wo man lieber daheim bleibt. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass Sie sich hierher auf den Weg gemacht haben und jetzt zu uns in die Bibelstunde gekommen sind. Ich habe gedacht, wie gut ist es, dass Jesus sich weder vom Wetter abhalten lässt, noch von irgendwelchen Zeitumstellungen, sondern dass er jetzt da ist, mitten hier unter uns. Er hat es versprochen, wo zwei oder drei, und wir sind nicht nur zwei oder drei, sondern wir sind viel mehr, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und es gibt da ein Lied dazu, das ist gleichzeitig auch ein Gebet, und das würde ich gerne Sie einladen, dass wir das am Anfang singen. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Der Text erscheint auf der Liedfolie. Jetzt ist heute das erste Mal, dass ich Bibelstunde hier halte, und ich freue mich schon drauf, aber ich habe gedacht, ich stelle mich einfach am Anfang kurz vor. Ich heiße Schwester Anne Rentschler. Ich bin seit 11 Jahren jetzt hier Schwester im Mutterhaus, kenne das Mutterhaus aber schon lang, weil ich im Nachbarort in Dagersheim aufgewachsen bin und war schon als Kind hier in der Kinderstunde. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich heute die Bibelstunde halten kann. Ich war dann nach der Schulzeit hier auf der Bibelschule, habe dann Theologie studiert und bin jetzt seit 3 Jahren in der Bibelschule. Und vielleicht haben Sie schon mitbekommen, seit 2 Jahren haben wir ein neues Bibelschulkonzept, und das ist was, was mich selber sehr prägt und mir auch sehr wichtig ist, weil ich das Konzept mitentwickeln konnte. Und ich möchte Sie da ein bisschen mit hineinnehmen, weil das hat auch mit dem zu tun, um was es heute Nachmittag in der Bibelstunde gehen soll. 1270, die Aidlinger Bibelschule, das steht für das neue Bibelschulkonzept, und unser Motto ist eigentlich neugierig aufs Leben. Gott ist die Quelle des Lebens, Jesus ist das Leben, und er hat versprochen, dass er uns das Leben in Fülle geben will. Und wir haben gesagt, was bedeutet es eigentlich zu leben? Alle von uns leben, das ist ganz selbstverständlich, aber wie leben wir? Und wir haben auch gemerkt beim Vorbereiten, in manchen Dingen sind wir ganz stark von der Gesellschaft geprägt und leben eigentlich gar nicht so, wie das in der Bibel, wie sich Gott es vorgestellt hat. Und das wollen wir gerne mit den Bibelschülerinnen entdecken, und das ist sehr spannend, weil ich selber sehr viel lerne. Und eine Sache, die mir neu aufgegangen ist, in die möchte ich Sie gerne heute Mittag mit hineinnehmen. Wir haben so für uns Schwerpunkte festgelegt, weil das Leben ja riesig ist und ganz viele Aspekte und Facetten hat. Und wir haben uns für 5 Punkte entschieden, was im Bibelschulkonzept auch die Grundlage sein soll. Und es orientiert sich an dem Wort Leben. Wir haben gesagt, Leben heißt lieben. Was bedeutet es eigentlich, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und mich zu lieben? Das ist sehr spannend, da machen wir gemeinsam viele Entdeckungen, sind auch herausgefordert, das dann im Alltag umzusetzen. Leben heißt entdecken. Wir wollen gerne in der Bibel entdecken, wer ist Gott, wie hat er sich das Leben vorgestellt und was für Konsequenzen hat es für uns heute. Leben heißt beschenken. Jeder von uns hat von Gott ganz viel anvertraut bekommen. Wir sind alle reich beschenkt und jeder hat von Gott was anderes bekommen. Und es ist super zu entdecken, was man selber bekommen hat, was andere bekommen haben und wie man das auch einsetzen kann für andere und sich damit auch gegenseitig beschenken kann. Leben heißt entscheiden. Wenn wir uns entschieden haben, wir wollen Jesus dem Leben folgen, dann hat es täglich Konsequenzen. Und wir sind immer wieder herausgefordert, wie leben wir? Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wie gehen wir mit dem um, was uns Jesus anvertraut hat? Wie wollen wir leben? Wie setzen wir das, was wir in der Bibel gelesen haben, praktisch um? Ein weiterer Aspekt, Leben heißt neugierig sein. Wir sind nicht die Ersten, die mit Jesus unterwegs sind, und auch nicht die Letzten. Er hat versprochen, dass er wiederkommen wird. Und es ist uns auch wichtig, dass wir das im Trubel des Alltags nicht vergessen. Jesus kommt wieder. Und wie können wir eigentlich in dieser Erwartung leben? Und da auch unseren Alltag daran ausrichten. Und dann wollen wir auch schauen, wie haben das andere gemacht in der Kirchengeschichte? Wie machen das andere Christen auch heute in anderen Ländern? Wir leben ja hier sehr privilegiert. Aber was können wir auch von anderen Christen durch die Zeiten und durch auch die verschiedenen Kulturen und Ländern lernen? Das sind die 5 Schwerpunkte. Und ich möchte heute auf einen Aspekt eingehen aus dem Bereich Bibel. Wir sind ja jetzt hier zusammen, um in der Bibel zu entdecken, wie Gott ist. Sie sind zur Bibelstunde gekommen. Und ich finde es ganz spannend, wenn man in der Bibel eigene Entdeckungen machen kann und die dann auch noch anderen weitersagen kann. Wir haben in der Bibelschule immer von 9 bis 12 Uhr Bibelunterricht, wo wir, wie gesagt, in der Bibel lesen und Entdeckungen machen. Und ich finde es sehr spannend, wenn man die Entdeckungen selber machen kann. Und deswegen habe ich heute Mittag ein paar Elemente eingebaut. Das ist jetzt vielleicht nicht so das, was üblich ist, aber ich habe gedacht, das möchte ich gerne mit Ihnen ausprobieren. Ich hoffe, dass Sie sich darauf einlassen. Es soll darum gehen, an einem Bibeltext, den wir jetzt auch im Unterricht hatten, zu entdecken, wie Gott ist und wie er sich das Leben vorgestellt hat. Und wir gehen in der Bibelschule chronologisch durch die Bibel. Wir fangen an beim ersten Buch Mose, beim ersten Kapitel. Und ich habe gedacht, da möchte ich mit euch, mit Ihnen heute Nachmittag auch gerne reinschauen. Das ist ein ganz bekanntes Kapitel und ich habe ganz viele neue Entdeckungen gemacht, obwohl ich den Text schon sehr oft gelesen habe. Und deswegen bin ich gespannt, was Sie heute für neue Entdeckungen machen im ersten Kapitel der Bibel. Da sieht man, was Gott sich vornimmt. Das passiert auch. Er hat einen Plan und da passiert jetzt nicht irgendwie was Zufälliges, sondern Gott schafft die Welt nach ganz bestimmten Vorstellungen und er hat unsere Welt sehr bunt gemacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man so einen Text liest oder hört. Da können vielleicht auch Bilder entstehen. Ich finde es nämlich genial, dass wir in die Welt gestellt sind und für mich ist die Schöpfung Gottes Kunstwerk. Und es ist das beste 3D-Kunstwerk, in dem wir uns bewegen können und in dem wir ganz viel über Gott auch erkennen können. Steht auch in Römer 1, Vers 20, dass wir Gott auch in der Schöpfung erkennen können. Und wir können das jetzt leider nicht machen, aber wir haben das in der Bibelschule gemacht, dass wir nachmittags raus sind, jeder für sich, in Gottes Kunstwerk, das er geschaffen hat. Und dass wir einfach mal geschaut haben, was können wir denn in der Schöpfung auch über Gott entdecken. Und wir machen jetzt einen kleinen Herbstspaziergang, das ist vielleicht bei dem Wetter auch ganz schön. Es hat mich nämlich total fasziniert, was die Schülerinnen mitgebracht haben. Das war nämlich ganz unterschiedlich und das war alles hier im Umkreis, ein Mini-Ausschnitt Erde. Und ich finde, das zeigt schon mal an, wie vielfältig Gott ist, was er gemacht hat. Wenn wir einfach mal in unsere Umgebung rausgehen und uns das anschauen. Eine kam, die hatte aus dem Garten von Herrn Plasche, der hatte gerade den Garten winterfest gemacht, einen ganz bunten Blumenstrauß mit Blumen dabei. Querbeet, lauter Herbstblumen, das war einfach schön, schon an den paar Blumen die Vielfalt Gottes zu erkennen. Eine andere hat Kastanien mitgebracht. Die werden geschützt, Früchte werden geschützt durch die stachelige Haut und gleichzeitig versorgt Gott auch, indem er Nahrung schafft für die Rehe, dass die über den Winter kommen. Gibt auch noch Nahrung in anderer Form und auch hier sieht man wieder, auch bei den Bucheckern, die sind auch geschützt, damit die Frucht wachsen und entstehen kann. Eine Schülerin hat ein Bild von Äpfeln mitgebracht. Wenn man hier jetzt ein bisschen durch den Wald läuft, dann kommt man zu Obstwiesen und es ist total schön, wenn man da die, gerade in der Erntezeit, die hängen voll mit Äpfeln. Und dann ein Schneckenhaus. Ganz schnell läuft man daran vorbei und wenn man sich's genauer ansieht, kann man da auch entdecken, wie kunstvoll Gott alles gemacht hat und wie liebevoll er auch für die Schnecken so ein Haus gemacht hat, dass sie auch wieder geschützt sind. Und eine war in Dagersheim an der Schwippe, die hat ein Glas mitgebracht mit Wasser. Gott ermöglicht Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben und deswegen ist es gut, wenn es jetzt auch wieder regnet und wenn die Erde feucht wird, dass das Leben weitergehen kann. Gott ist der Schöpfer. Und mir geht es so, wenn ich draußen bin in der Natur und das mal bewusst so wahrnehme, dass mir das total gut tut. Und ich kann da gar nicht anders, wie Gott zu loben, wenn ich sehe, was er gemacht hat. Wie genial. Ich kann gar nicht die Blätter benennen. Ich habe angefangen, Blätter zu sammeln, habe gemerkt, ich kriege nicht mal alle zugeordnet. So begrenzt bin ich. Und Gott ist so kreativ und Gott ist so groß, was er alles geschaffen hat. Und da passiert es bei mir einfach, dass mir Lieder in den Kopf kommen und dass ich singe. Und ich habe gedacht, ich möchte Sie auch gerne einladen, dass wir Gott, unseren Schöpfer, der die Welt geschaffen hat, der uns geschaffen hat, dass wir ihn einfach dafür jetzt loben und preisen mit zwei Liedern. Die sind in den grünen Liederbüchern. Das eine ist der See, der den Himmel spiegelt, Lied Nummer 457, und gleich auf der nächsten Seite dann Herr, ich sehe deine Welt. Ja, wir haben einen großartigen Gott, einen großartigen Schöpfer, der die Welt geschaffen hat und der auch uns das Leben gegeben hat. Und ich möchte gerne jetzt noch einige Aspekte aus dem ersten Kapitel mit Ihnen anschauen. Und ich habe auch noch, wenn jemand möchte, auch Textblätter dabei vom ersten Kapitel. Das ist nämlich sehr inhaltsreich. Und vielleicht manches habe ich auch hier zu sehen, manches aber auch nicht. Wer keine Bibel dabei hat und sagt, er würde gerne mitlesen, kann gerne auch von hier vorne sich noch einen Text holen. Wir haben vorhin schon gesagt, Gott ist ein lebendiger Gott. Das wird an den vielen Verben deutlich. Er erschafft die Welt. Er sieht, was er erschaffen hat. Er sagt, es ist gut, es ist sehr gut, was er gemacht hat. Gott ist ein lebendiger Gott. Und Gott, haben auch manche gesagt, schafft Ordnung. Ganz oft kann man in diesem ersten Kapitel entdecken, dass sich Dinge wiederholen. Der erste Tag, der zweite Tag, das ist wie so ein Refrain bei einem Lied. Es wiederholt sich immer wieder. Und es ist spannend, wenn man das genauer anschaut, dann sieht man mal, wie die Tage auch aufeinander abgestimmt sind und aufeinander aufbauen. Da kann man nämlich entdecken, dass Gott Lebensraum und Lebenszeit schafft. Am ersten Tag das Licht und parallel dazu am vierten Tag die Leuchtkörper. Am zweiten Tag Himmel und Wasser, er trennt voneinander. Und ist gleichzeitig der Lebensraum für Vögel und Fische, die er am fünften Tag schafft. Am dritten Tag schafft er die Erde und Pflanzen wachsen auf der Erde. Am sechsten Tag schafft er die Tiere und die Menschen. Und dann den siebten Tag, der kommt erst in Kapitel 2, den haben wir uns nicht angeschaut, aber ich habe den der Vollständigkeit halber auch noch mit dazugenommen. Am siebten Tag ruht Gott. Er freut sich über seine Schöpfung, er vollendet die Schöpfung und er schafft einen Ruhetag. Gott schafft Lebensraum, er schafft Lebenszeit für die Geschöpfe, die er auf der Erde haben möchte, für die Vögel im Himmel, für die Fische im Meer, für die Tiere auf dem Land und dann ganz am Ende, da klingt an, da wird was Besonderes geschaffen. Lasst uns Menschen machen, die unserem Bild gleich sind. Gott schafft Lebensraum und Lebenszeit. Und ich finde es ganz spannend, dass nicht plötzlich mit einem Schlag alles da ist, könnte ja auch sein, sondern dass Gott nacheinander die Dinge schafft, an einem Tag, am nächsten Tag, und so vollendet er das Schöpfungswerk. Und am Ende sagt er sehr gut. Und da haben wir in der Bibelschule auch nochmal, wenn man den Text richtig liest, mir ging das auch so, ich habe immer gedacht, als er den Menschen geschaffen hat, sagt er am Ende sehr gut. Nee, als er seine Schöpfung anschaut, alles, was er geschaffen hat, im Zusammenspiel miteinander, sagt Gott, es ist sehr gut. Alles gehört zusammen. Die Erde, das Wasser, das Licht, die Fische, die Vögel, die Tiere auf dem Land und die Menschen miteinander sind sehr gut. Und da haben wir die Entdeckung gemacht, Gott ist ein Gott der Beziehung. Der Mensch, der ist nicht irgendwie losgelöst von allem, sondern er ist ein Teil der Schöpfung. Er ist zwar einzigartig und besonders, aber wir sind in die Schöpfung in Raum und Zeit gestellt. Mal exemplarisch ein Bild von der Homepage genommen. Ich hätte jetzt gerne ein Bild von jedem Einzelnen von hier da drauf gemacht. Ich wusste aber nicht, wer kommt und hatte auch kein Bild von hier von der Bibelstunde. Gott schenkt uns Lebensraum und Lebenszeit, jedem Einzelnen von uns. Und ich finde, es ist etwas ganz Wunderbares. Gott hat zu jedem von uns Ja gesagt. So wie wir hier sitzen, hat er jedem von uns das Leben geschenkt. Keiner hat sich das Leben selbst geben können. Gott hat Ja zu uns gesagt und er wollte, dass wir leben, jeder Einzelne von uns, weil er uns unendlich liebt und weil er möchte, dass wir mit ihm leben. Er schenkt uns Lebensraum und Lebenszeit. Er hat uns geschaffen. Und er hat uns auf besondere Art und Weise geschaffen. Ich möchte gerne mal noch den Vers 27 und 28 mit Ihnen anschauen, was Gott sagt, als er den Menschen schafft. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das sind auch ziemlich dichte Sätze. Beim Bibellesen, da merkt man, man kann nicht einfach mal geschwind über den Text drüber lesen und denken, man hätte alles erfasst. Allein in diesen zwei Versen steckt ganz viel drin. Ganz viele Fragen, auf die auch verschiedenste Theologen und Leute, die sich mit den Versen befasst haben, zum Teil keine Antwort wissen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau. Wir sind eben Bilder Gottes. Wir sind Repräsentanten Gottes hier auf dieser Erde. Finde ich auch was Spannendes. Gott wollte Repräsentanten. Wir sollen ihn repräsentieren. Wir sind seine Botschafter. Wir sind seine Ebenbilder hier auf der Erde. Gott wollte das so haben. Und er hat dem Menschen auch eine Bestimmung gegeben. Er sagt: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Gebt das Leben weiter. Das soll durch euch passieren. Ich finde es ein ganz großes Geheimnis, dass Gott uns haben möchte, um sein Reich zu bauen. Jeden Einzelnen. Gott wollte jeden von uns. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich habe das mal so versucht, allgemein zusammenzufassen. Unsere Bestimmung als Gottes Repräsentanten dürfen wir Leben weitergeben. Ob das jetzt Mann und Frau sind, die wirklich neues Leben weitergeben, das ist ja bei uns zum Beispiel in unserer Lebensform nicht der Fall. Es gibt aber auch noch andere Arten, das Leben weiterzugeben, das Gott uns anvertraut hat. Und das können wir tun, indem wir unseren Lebensraum, den Gott uns geschenkt hat, und unsere Lebenszeit gestalten. Unsere Zeit, die wir von Gott bekommen haben, ist begrenzt und auch unser Lebensraum. Wir sind nicht gleichzeitig hier und gleichzeitig in Amerika oder in Kanada oder sonst wo. Gott hat uns in eine bestimmte Familie hineingeboren, hat uns an einen bestimmten Platz gestellt, weil er uns dort haben wollte. An einem bestimmten Tag fing unser Leben an und an einem bestimmten Tag wird es aufhören. Und Gott hält unser Leben in seiner Hand. Und er möchte, dass wir sein Leben an andere weitergeben. Das ist die Bestimmung von jedem Einzelnen von uns. Und das ist mir nochmal so wichtig geworden, als ich das erste Kapitel gelesen habe. Und gleichzeitig kam mir auch eine Frage. Und zwar ist mir auch aufgefallen, und da möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen, dass die Zeit ganz oft vorkommt. Ich habe das mal versucht, ein bisschen so zusammenzufassen. Es gibt den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten. Der vierte Tag hier handelt ausführlich von der Zeit. Dann kommt der fünfte Tag, der sechste Tag und siebte Tag wird dreimal erwähnt. Das sieht man schon, der siebte Tag ist ein ganz besonderer Tag. Die Zeit, die strukturiert diesen ganzen Text. Und da bin ich irgendwie aufmerksam geworden, habe gedacht, dass Gott mir Lebensraum schenkt. Das ist irgendwie, ist mir bewusster, aber mir ist nochmal neu bewusst geworden, Gott schenkt uns Lebenszeit. Und ich habe mich gefragt, wie gestalte ich eigentlich die begrenzte Lebenszeit, die Gott mir geschenkt hat? Wie gehe ich mit der Zeit um? Wie lebe ich heute? Ich habe mir da den vierten Tag nochmal ein bisschen genauer angeschaut und habe da interessante Aspekte gefunden. Das sind drei Beobachtungen. Und anhand von diesen drei Beobachtungen habe ich für mich persönlich so drei Impulse für mich mitgenommen. Es gibt natürlich tausend Ratgeber und Tipps, wie man mit Zeit umgeht. Aber ich fand es mal spannend, anhand von diesen drei Beobachtungen mir zu überlegen, wie gehe ich eigentlich mit meiner Lebenszeit um? Wie fülle ich meine Tage? Was prägt meine Zeit? Vers 14 bis Vers 18. Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen, über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Ich habe mal die Teile fett gedruckt, die mir aufgefallen sind. Die Gestirne, die haben bestimmte Aufgaben von Gott bekommen. Das sehen wir auch wieder, das wurde jetzt nichts einfach zufällig geschaffen, weil das mal nett aussieht oder aus was für Gründen auch immer. Auch die Gestirne haben eine Aufgabe, auch die Gestirne haben eine Bestimmung. Sie sollen unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen bestimmte Zeiten, Festtage und Jahreszeiten kennzeichnen. Und dann dienen sie auch noch der Beleuchtung. Also ist ganz klar, dass hier Trennungen stattfinden. Manche Gestirne sind für den Tag zuständig, um den Tag zu beleuchten, andere für die Nacht. Und auch zu scheiden, oder sie sollen zu bestimmten Zeiten dienen, zu Tagen und zu Jahren. Eine erste Beobachtung daran, alles hat seine Zeit. Es gibt verschiedene Zeiten. Es gibt Tag und es gibt Nacht. Es gibt Festzeiten. Es gibt Jahre. Alles hat seine Zeit. Die zweite Beobachtung. Wenn man den Text genauer anschaut, dann sieht man, dass zweimal das Wort gebraucht wird, dass die Gestirne dienen sollen. Und wenn man weitergeht, dann liest man, Gott machte die beiden großen Lichter, das größere zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und dann kommt noch was, also Gott macht, das kommt ganz oft, dass Gott schafft, aber dass Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels und der Erde. Das lässt irgendwie aufhorchen, wenn man das mit den anderen Verben vergleicht, was Gott tut. Er setzt die Gestirne, das kann man sich, wenn man sich das bildlich so vorstellt, er hängt sie irgendwie an den Himmel. Gott setzt sie dahin. Ich habe mich gefragt, warum wird es so betont, dass sie dienen sollen? Warum setzt sie Gott an den Himmel? Und warum steht hier nicht Mond und Sonne? Die Sterne werden erwähnt, aber es gibt ja die Begriffe Mond und Sonne. Warum wird es hier nicht verwendet? Und ich habe mich einfach mal auf die Suche gemacht, habe auch mal nachgelesen, was in anderen Kommentaren steht, und das fand ich ganz spannend. Sonne und Mond werden nicht genannt. Gott setzt Lichter an den Himmel, dass sie dienen sollen. Und das hat einen ganz besonderen Grund, und das fand ich spannend. Ich möchte ihn mal aus 5. Mose, Kapitel 4, Vers 19 vorlesen. Dann wird es auch deutlicher, weshalb hier die Namen nicht genannt werden. 5. Mose 4, Vers 19. Da wird geredet, dass wir Menschen uns, beziehungsweise das Volk Israel, sich kein Abbild machen soll. Und da steht, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst, und wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Da wird es nochmal aufgegriffen. Sonne und Mond sind Geschöpfe. Es sind keine Götter, die angebetet werden sollen. Und das Spannende ist, wenn man jetzt noch in der Bibel weiterliest, es gibt immer wieder Stellen, wo man nachlesen kann, dass das Volk Israel Sonne und Mond, die Gestirne, als Götter angebetet hat und nicht mehr Gott. Ich möchte noch eine Stelle nehmen aus Hesekiel 8, Vers 16. Da steht, und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn. Und sie am Eingang des Tempels des Herrn zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet. und sie warfen sich nach Osten hin, anbetend vor der Sonne nieder. Mitten im Tempel wird nicht Gott angebetet und verehrt, sondern die Sonne. Die zweite Beobachtung, hier wird klar betont, nicht die Gestirne, nicht Sonne und Mond sind Götter, sondern sie sind Geschöpfe, die Gott geschaffen hat. Und wenn man jetzt nicht nochmal die Umwelt anschaut, ich habe hier mal eine ägyptische Gottheit dabei, der Sonnengott Ra. Der Pharao wurde als Sohn des Sonnengottes Ras verehrt. Also in den anderen Völkern war es gang und gäbe, dass Sonne und Mond als Götter angebetet und verehrt wurden. Wenn man so einen gewaltigen Vollmond sieht oder auch die Sonne so richtig scheint, kann man sich das vorstellen. Ich finde, die haben eine enorme Kraft und es sieht auch wunderschön aus. Aber Gott sagt ganz klar, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst den Mond und die Sonne, die sollen nicht angebetet werden. Sie sollen dienen. Eine dritte Beobachtung. Auch hier endet der Abschnitt wieder und Gott sah. Gott sieht an, was er geschaffen hat und es war gut. Gott schafft Sonne, Mond. Er schafft Sonne, Mond und Sterne, Tag und Nacht, verschiedene Zeiten und Jahre. Und er sagt, so ist es gut. So gefällt es mir, so habe ich es geschaffen, so war mein Plan. Zeit ist gut und sie ist ein Geschenk von Gott. Diese drei Beobachtungen, man könnte vielleicht auch noch mehr Beobachtungen machen, sind mir an diesem Text wichtig geworden. Ich habe mir überlegt, wie sieht denn das in meinem Alltag aus? Alles hat seine Zeit. Das ist der bekannte Text auch aus dem Predigerbuch, Kapitel 3. Da steht, jedes Ereignis auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreizen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden, alles hat seine Zeit. Wenn ich so in den Alltag schaue, merke ich, dass ich oftmals denke, alles muss gleichzeitig passieren, alles muss sofort passieren. Als ich Kind war und man im Urlaub war, man hat Bilder gemacht, noch mit einer Film, mit einem normalen, in der Kamera, wo man einen Film einlegen musste. Man hat den Film zum Entwickeln gebracht, man musste 2 Wochen warten. Ich weiß nicht, wie oft man da in den Drogeriemarkt gelaufen ist, bis die Bilder da waren. Man hat die Bilder bekommen, die Hälfte davon konnte man wegschmeißen, weil sie nicht gescheit waren. Man hatte nachher noch 10 Bilder von einem Urlaub. Und man hat relativ lange warten müssen. Heute, durch die Technik, das ist ja ein ganz großes Geschenk, aber oftmals hat man die Illusion, habe ich auch selber, alles muss gleich passieren. Ich kann rund um die Uhr Dinge im Internet einkaufen. Ich bin nicht mehr auf Sonne und Mond angewiesen. Wenn es früher dunkel war, ist man ins Bett gegangen durch das Licht, das wir haben. Und wie gesagt, ist auch alles schön und gut. Aber da meinen wir oftmals, alles muss gleich und sofort passieren. Alles hat seine Zeit. Und manchmal denke ich auch, es muss immer alles toll sein. Es muss immer Hochzeiten geben. Es muss mir immer gut gehen. Steht so nicht drin. Es gibt verschiedene Zeiten. Es gibt Tage und Jahre und es gibt Festzeiten. Es gibt Zeiten, wo wir uns freuen. Aber auch das andere gehört zum Leben mit dazu. Es hat mir irgendwie gut getan, mir das nochmal bewusst zu machen. Alles hat seine Zeit. Alles gehört mit dazu und es muss nicht alles gleichzeitig passieren. Wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, dass wir alles gleichzeitig machen. Wir machen uns da oftmals selber was vor und wundern uns dann, warum wir einen mega Stress haben und irgendwie nicht mehr mit den Dingen klarkommen. Ich habe das mal für mich so als Tipp überschrieben, lebe einen gesunden Rhythmus. Gestalte deinen Tag und überleg dir auch, was wann Zeit hat und was wann keine Zeit hat. Ich kenne auch Zeiten, wo ich Zeit verplemper. Bin ich plötzlich irgendwie im Internet unterwegs und merke, ganz schnell ist die Zeit weg. Wir haben Zeit bekommen, um sie zu gestalten. Und es tut gut, immer wieder sich zu überlegen, wie gestalte ich meine Zeit. Die zweite Beobachtung, Gott ist der Schöpfer der Gestirne. Da habe ich gedacht, naja gut, ich bete die Sonne nicht an, ich bete den Mond nicht an. Ich glaube, das macht niemand von uns. Die Frage ist, was bedeutet es konkret für uns? Und ich habe gedacht, wenn ich ehrlich bin, kenne ich solche Zeiten auch in meinem Alltag. Ich sage das jetzt nicht bewusst so, dass ich die Zeit anbete oder meine Termine, aber die bestimmen meinen Alltag. Ich hetze von einer Situation zur anderen Situation. Ich mache mir einen Stress und ich merke, die Zeit bestimmt mich. Sie hat mich irgendwie gefangen. Die Tage vergehen schnell und ich weiß auch nicht, ob Sie das auch kennen, dass man denkt, die Monate gehen immer schneller vorbei, obwohl die Zeit gleich langsam oder gleich schnell vergeht. Gott hat uns die Zeit geschenkt und er ist der Schöpfer. Und wenn ich das im Alltag merke, dass ich nur noch von einer Sache zur anderen hetze und denke, ich weiß gar nicht, wie ich Herr über meine Zeit werden soll, wenn ich das merke, dann mache ich bewusst eine Pause und habe mir vorgenommen, verbringe Zeit mit deinem Schöpfer, egal wie viel gerade ansteht. Ich stehe oftmals dann auf, gehe aus dem Zimmer raus, laufe eine Runde ums Haus und mache mir bewusst, nicht die Zeit soll mich regieren, sondern Jesus sitzt auf dem Thron. Und es tut mir so gut und es ist so wichtig, dass ich Zeit mit meinem Schöpfer verbringe, dass ich auch mein Leben, das, was ich tue, meinen Alltag aus seiner Perspektive betrachte. Und manchmal merke ich, das, was ich tue, das ist eigentlich aus der Perspektive der Ewigkeit total unrelevant. Und es hilft mir, mir klarzumachen, was zählt eigentlich? Warum hat Gott mir meine Lebenszeit geschenkt und wie fülle ich sie? Mache ich wirklich das, was mir wichtig ist, oder mache ich jetzt irgendwas, weil ich getrieben und gehetzt bin und meine, ich müsste irgendwas tun, was eigentlich gar nicht dran und gar nicht wichtig ist? Und dann erlebe ich das oftmals, wie das in dem Lied heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Gott ist der Schöpfer der Zeit und ich kann ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in mir. Gott kennt meine Zeiten, er weiß, was ich brauche und er hat mir die Zeit geschenkt. Und er regiert auch über die Zeit. Der letzte Aspekt, Zeit ist ein Geschenk von Gott, Zeit ist gut. Wir alle haben Zeit geschenkt bekommen und genügend Zeit. So viel Zeit, wie wir brauchen, hat Gott uns geschenkt. Er schenkt uns unsere Lebenszeit. Und vielleicht kennen Sie das auch so, dass Sie sagen, ja, ich habe keine Zeit, ist was anderes dran. Die Frage ist aber, für was nehmen wir uns Zeit? Gott schenkt sie uns. Und da hilft es mir auch, mir wieder in Erinnerung zu rufen, dass Zeit ein Geschenk ist, ein großes Geschenk, das unverfügbar ist. Keiner von uns weiß, wie lange wir leben. Unser Leben kann sehr schnell zu Ende sein. Und deswegen möchte ich mehr und mehr üben, dankbar zu sein für die Zeit, die mir Gott schenkt. Und meine Zeit auch mit Gott gestalten, meine Zeit zu lernen, aus Gottes Perspektive zu sehen und dann auch die Dinge tun, die Bestand haben für die Ewigkeit, die relevant sind. Und da gibt es ein Lied, das begleitet mich sehr. Das hilft mir, immer wieder dankbar zu sein für meine Lebenszeiten. Da kommt es auch nochmal zum Ausdruck, dass es verschiedene Zeiten gibt. Dass es schöne Zeiten gibt, leichte Zeiten. Dass das Leben aber auch schwere Zeiten beinhaltet, dass sie auch mit dazugehören. Alles hat seine Zeit und Gott schenkt sie uns. Ich möchte gerne noch beten. Danke, lieber Herr, dass du jedem Einzelnen von uns unsere Lebenszeit geschenkt hast. Danke, dass dir jeder von uns wertvoll und unendlich kostbar ist und dass du gesagt hast, du möchtest, dass wir leben. Und ich danke dir auch, dass dein Ja über jedem Einzelnen von unserem Leben steht. Und ich danke dir auch, dass du möchtest, dass wir mehr und mehr lernen, mit dir zu leben und auch unser Leben aus deiner Perspektive her zu gestalten. Und du siehst, dass es auch immer wieder herausfordernd ist, unsere Zeit zu gestalten, zu füllen mit dem, was wirklich relevant ist. Ich danke dir, dass du uns Lebenszeit anvertraut hast und dass du uns auch konkret im Alltag zeigen kannst, was es bedeutet, mit dir, dem Herrn der Zeit zu leben und auch da Prioritäten zu setzen und wirklich zu entscheiden, was dran ist und was Bestand hat auch in deinen Augen und was gar nicht dran ist. Danke, Herr, dass du so gut mit uns meinst und danke auch, dass du jetzt einfach das, was dir wichtig ist, dass du uns das im Herzen auch behalten kannst und dass das mit uns geht, auch in die neue Woche. Amen.